Hallo David.
Hallo Jasmin.
Herzlich willkommen beim High Podcast. Ich habe heute zu Gast David Noel. Als ehemaliger Vice President von SoundCloud, Unternehmer und Mitveranstalter von der Event- und Podcast-Reihe Role Models, bringst du einen riesengroßen Erfahrungsschatz aus dem Bereich Führung mit. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Lass uns doch mal starten mit deiner Zeit bei SoundCloud. Du warst einer der ersten Mitarbeiter von SoundCloud. Wie bist du zu SoundCloud gekommen? Erzähl mal.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Also SoundCloud ist schon eine besondere Geschichte gewesen für mich persönlich und auch beruflich, weil ich damals in einem Unternehmen war, auch ein Technologie-Startup, das 2006 gegründet wurde und nicht so gut funktioniert hat. Wir wollten einfach zu viel mit zu viel Geld, zu vielen Leuten und keinem guten Gespür für Produkte und Dienste. Waren wir so auf dem absteigenden Ast, würde ich mal sagen. Und wir hatten dann das erste TechCrunch, also TechCrunch im Technologie-Blog. Da gab es einen Typen in London als Mike Butcher und der hatte das erste TechCrunch Meetup in Berlin organisiert. Und dort habe ich dann das Unternehmen, das ich damals mitgegründet hatte, Hopnox hieß das, repräsentiert. Wir hatten so eine browserbasierte Musikproduktionssoftware entwickelt und haben die auf diesem Meetup präsentiert. Und dann kam irgendwann mal so ein langer, gut aussehender skandinavischer Mann auf mich zu und hat so auf den Bildschirm gezeigt und gesagt, hey, was ist das da, diese Software, diese Musikproduktionssoftware? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat der gesagt, ja, ich bin der Gründer von SoundCloud, ich bin Eric. Und die hatten gerade angefangen, SoundCloud war wirklich in der Anfangsphase, noch in der Beta-Phase, die hatten so ein paar tausend Nutzer. Und gesagt, ja, hier, wir haben eine Plattform, wir starten gerade eine Plattform, bei der wir Musikschaffenden das ermöglichen, sehr einfach Musik hin und her zu schicken, zu teilen im Internet. Bis dahin gab es nur MySpace und die waren nicht wirklich fokussiert auf Musiker. Und wo haben wir über Integration gesprochen, geguckt, wie kann man denn eure Software, wo man produziert, mit unserer Software, wo man teilt, übers Internet, wie kann man das zusammenbringen? Und so habe ich ihn kennengelernt. Und du weißt das selbst, die Technologie- oder Startup-Szene ist sehr gut vernetzt, sehr offen, geht gut, die Leute tauschen sich aus und wir haben dann so einen Austausch einfach immer wieder gehabt. Dadurch habe ich dann auch den anderen Mitgründer Alex kennengelernt. Den habe ich in einem Club kennengelernt, damals das Picknick, das gibt's leider nicht mehr. Und da war es wirklich so, dass man sich dass man sich auch abends zufällig trifft und sagt, hey, du bist doch der SoundCloud-Typ, ja, du bist doch der Hopnox-Typ und hier ist mein Mitgründer Alex. Und so habe ich die beiden kennengelernt und ausgetauscht, erstmal so auf freundschaftlicher Ebene kennengelernt. Und dann, als sie dann die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen hatten, die erste Position, die sie dann ausgeschrieben haben, die nach der Finanzierungsrunde war Community Manager und Evangelist. Und ich kannte den Begriff Evangelist noch von Guy Kawasaki, der war das damals bei Apple. Und ich habe mir das dann durchgelesen und dachte mir, ich weiß nicht, was Community Management Evangelist eigentlich macht. Das ist ja kein Berufsfeld, was man studiert. Und habe dann gesagt, ja, aber die Beschreibung der Position klang so, ja, es klingt alles nach was ich machen kann.
Und dann erklär bitte nochmal, was ein Evangelist macht.
Also ein Evangelist in der Definition von Guy Kawasaki war damals die Zwischenstelle zwischen dem Markt, also den Kunden, also der Außenwelt, und der inneren Welt. Ne? Also da wirklich so ein Produktmanager ist sehr intern fokussiert, ne? Guckt natürlich auf Daten und auf Analytics und so, das Produkt zu entwickeln. Aber ein Evangelist bringt auch die externe Perspektive mit rein. Also die Verbindung zum Kunden, Verbindung zur Presse, zu verschiedenen Stakeholdern in der Presse oder in der Außenwelt und versucht, das alles wie so ein Schwamm aufzunehmen und dann in relevante Bereiche intern zu übersetzen. Und jemand, der einfach so ein bisschen, daher kommt der Begriff auch Evangelist, also dieses Prophetische, ne, rauszugehen und wirklich so ein jemand, der das Produkt verkörpert und nach außen hin bringt und Leute begeistert für die Nutzung des Produktes intern und auch extern. Also zum Beispiel als Guy Kawasaki das gemacht hat, hatte Steve Jobs zwei Teams ein bisschen so gegeneinander aufgesetzt. Ne? Da gab es die Lisa Division und die Mac Division. Und dann beide Divisions hatten einen Evangelist und wurde halt geguckt, wer schafft es, welches Produkt setzt sich durch intern.
Und du hast ja da auch schon Führungserfahrung gesammelt. War das schon auf deiner ersten Position oder dann in den darauffolgenden?
Ja, also die erste Position, die ich hatte, war Community Manager und Evangelist. Und das war, glaube ich, am Anfang wirklich so, dass du ja eine Einzelperson bist, ne? Also ein Individual Contributor wird das. Ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff dafür ist. Und ist wirklich eine Sammlung, ne? In der Phase, ja, Anfangsphase des Unternehmens bringst du für bestimmte Funktionen, bestimmte Bereiche immer nur eine Person erstmal mit. Und je nachdem, wie sich dieser Bereich dann entwickelt und wie schnell er sich entwickelt, bist du dann oft in der Position, wo du nicht mehr nur noch individual, also eine Contribution machst, ne, also einen Beitrag in der Funktion machst, sondern auf einmal eine Verantwortung für mehrere Leute hast in der Funktion. Das war dann bei uns in unserem Fall bei Community sehr, sehr schnell der Fall. Wir haben sehr stark investiert, sehr früh sehr viel investiert in den Bereich. Und dann war es wirklich so, dass, weil unsere Nutzerzahlen sich ja auch so dramatisch verändert haben nach oben hin. Ne? Als ich eingestiegen bin, hatten wir 50.000 registrierte Nutzer. Als ich dann den Bereich übergeben habe, waren es 80 Millionen. Ne? Also das war in 4 Jahren. Also das war wirklich ein rapider Einstieg, wo du erst reagierst. Ne? Du reagierst zu allem, was so passiert. Und dann merkst du, okay, dieser Bereich, wo ich reagiert habe, wird jetzt eine Unterfunktion von Community oder von meiner Funktion. Und da muss ich jetzt jemand, das suggeriert, dass ich hier eine volle Stelle kreieren kann. Und die kann ich hoffentlich füllen, bevor es zu spät ist. Ne? Und das war, also dieser Teamausbau ging sehr schnell. Und habe mich dann auf einmal, war ich so ein bisschen accidentally eine Führungskraft. Ne? Also so, du drehst dich rum und auf einmal hast ein Team von 20 Leuten.
Also du bist auch in die Position reingewachsen?
Absolut, ja, absolut reingewachsen, auch am Anfang, also wenn ich jetzt rückblicke, natürlich auch alle klassischen Fehler gemacht von der jungen Führungskraft und dann auch wirklich gemerkt, was es bedeutet, gut zu führen. Ne? Also die viel schlechte Führung auch gesehen, das war vor meiner Zeit bei SoundCloud, teilweise auch bei SoundCloud, machen wir dann natürlich als Organisation auch Fehler und manche Führungskräfte passen einfach nicht in die Phase des Unternehmens so rein. Also da wirklich alle klassischen Fehler auch gemacht und aber auch sehr stark gemerkt, wie wichtig es ist, gute Führung zu haben in einem Unternehmen.
Wie würdest du das im Nachhinein einschätzen? Welches waren die Fehler, die ihr da gemacht habt? Oder andersrum gefragt, wie sollte sich eine Führungskraft verhalten, um ein Team langfristig auch zusammenzuhalten und Motivation?
Ja, in meinem Fall waren so die klassischen Fehler, waren nicht vorausschauend zu sein, um zu sehen, was sind so die Kompetenzen, die ich im Team brauche und dann halt zurückzurechnen und zu sehen, wann muss ich überhaupt anfangen, diese Leute zu suchen und wo finde ich die? Also das war so ein klassischer Fehler am Anfang. Dann war es auch sehr viel so, dass also dieses Loslassen, Delegieren, ne? Also dass du, ich habe jede Interaktion mit unseren Nutzern selbst gemacht, jegliche. Ne? Also ob das auf Social Media war, im Customer Service Bereich, mit verschiedenen Stakeholdern in der Öffentlichkeitsarbeit, also wirklich wirklich breit gefächert. Und dann hast du natürlich einen Standard entwickelt oder eine Messlatte gesetzt, wie das von der Qualität her sein soll, vom Ton. Und das dann loszulassen und Leuten zu vertrauen, das in demselben Qualitätsstandards weiterzuführen, ist auf jeden Fall was ich super schwierig fand. Also das Loslassen ist eins, das Delegieren und wie delegiert man richtig, ist so eine Herausforderung gewesen. Wie entwickelt sich man sich weiter? Ne? Also seine eigenen blinden Punkte entdecken zu können. Ich bin ein Riesenfan von persönlicher Entwicklung, Weiterentwicklung, besonders als Führungskraft, also wirklich ein Bewusstsein zu kreieren für sich selbst, also eine Selbstkenntnis zu erlangen, über verschiedene Persönlichkeitstests, über alle möglichen Dinge, die man in dem Bereich tun kann und auch mit Coaches zusammenzuarbeiten und sich da ein bisschen zu öffnen für.
Das hast du für dich persönlich gemacht oder hast du das mit reingebracht ins Team, als Inspiration?
Da haben wir bei SoundCloud auch sehr stark früh investiert. Also die Erkenntnis war da, wir waren ja alle unerfahrene Führungskräfte. Ne? Die zwei Gründer, das Erste, was die gemacht haben, ist ein Unternehmen gründen. Ne? Die hatten das auch vorher noch nicht gemacht. Also die haben aber erkannt, wie wichtig es ist, eine gute Kultur zu bauen und gute Führungskräfte zu entwickeln. Sehr früh da rein investiert, hat selbst, Alex, der CEO, hat sehr früh auch mit einem Coach zusammengearbeitet und das hat sich dann, also der hat das wirklich gemodelt, wie das so sein soll. Deswegen haben wir da sehr früh rein entwickelt und ich habe, es erfordert auch eine gewisse Offenheit. Ne? Also das ist, dann lernt man sich selbst kennen und man lernt auch die Dinge kennen, die einem nicht so gefallen an sich selbst. Oder dass man blinde Punkte von anderen Leuten gezeigt bekommt durch Feedback. über Schwächen oder über Bereiche, die müssen mehr, die verbessert werden müssen. Ne? Und das ist, hört man nicht so gerne. Ne? Kritik oder konstruktives Feedback ist auch eine Kunst für sich, das gut zu übermitteln. Aber auch erfordert auch von der Führungskraft eine Offenheit zu sagen, ich habe hier Schwächen und von diesem Feedback kann ich lernen und mich weiterentwickeln.
Mhm. Zum Thema Feedback. Hattet ihr eine feste Feedback-Kultur etabliert? Oder habt ihr gesagt, wenn vielleicht irgendwas schief oder total gut gelaufen ist, das sage ich jetzt sofort? Oder hattet ihr feste Termine? Alle 2 Monate setzen wir uns mal zusammen und führen ein Feedback-Gespräch.
Ja, wir wollten innerhalb der Kultur auf jeden Fall eine Feedback-Kultur aufbauen und haben da auch investiert. Da hat meine damalige Kollegin Jess hat das dann verantwortet. Die kam ursprünglich als Recruiterin rein und war aber immer sehr leidenschaftlich involviert in den Themen so Unternehmensentwicklung, Personalentwicklung und hat das Programm dann entwickelt. Also die hat ein Feedback-Programm entwickelt, einen Prozess darum gebaut und ein Trainings darum gebaut. Also hat Führungskräften angeboten, erstmal zu verstehen, was es bedeutet, gutes Feedback zu geben und auch Feedback zu empfangen. Und dann das für die weiteren Mitarbeiter auch angeboten. Und nach den verschiedenen Trainings haben wir dann einen Prozess gehabt, wo wir anfänglich der Zyklus aus vier Momenten, Zeitfenstern bestand im Jahr. Das haben wir dann auf 3 runtergesetzt, weil es sehr viel war. Und da ging es im ersten Fall ging es darum, Feedback von deinen Kollegen zu kriegen, also sogenanntes Peer-Feedback. Bis zu 5 Leute konntest du dann ausdesignieren, die dir Feedback geben. Dann der zweite Zyklus war, du kriegst Feedback von deinem Manager oder deiner Managerin. Und der dritte war, du gibst Feedback an deine Managerin oder Manager. Dann fing das dann wieder von vorne an. Mhm. Dann gab es immer so ein Zeitfenster von 2 Wochen, wo das Feedback gegeben werden konnte. Da gab es eine Woche, wo das erstmal eingesehen werden kann, durchgelesen werden. Und dann ging es auch immer darum, ein persönliches Gespräch zu haben, um Dinge einfach klarer zu stellen oder besser zu verstehen.
War das eine freiwillige Geschichte oder musste da jeder tatsächlich sich einbringen?
Also bei SoundCloud war immer alles freiwillig. Also wir haben immer daran geglaubt, dass wenn die Programme gut sind und die Leute den Mehrwert erkennen des Programms, dass sie von alleine sagen werden, ich möchte da involviert sein, ich möchte da Zeit investieren. Ich glaube, anders ist es auch schwierig. Und das motiviert natürlich auch gute Programme, die einen guten Wert haben, auch zu designen und umzusetzen. Deswegen war alles bei uns immer freiwillig. Und die Adoptionsrate war echt extrem hoch. Also ich weiß nicht mehr genau, was die Zahlen waren, aber mehr als 80% aller Leute haben da mitgemacht. Ne? Mhm. Und das ist, wenn man erkennt, dass Feedback ein Geschenk sein kann für seine persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, dann frage ich mich sowieso, warum man das nicht mitmachen würde.
Aber ich finde Feedback persönlich total wichtig. Also ich sehe das genauso wie du.
Ich auch.
Und finde aber, dass 80% schon eine echt gute Quote ist. Schade, dass es nicht 100 sind, aber das ist schwer zu erreichen.
Ja.
Nochmal zur Unternehmenskultur allgemein. SoundCloud hat angefangen als kleines Startup mit 5, 6, 7 Mitarbeitern und hat sich zu einem großen Unternehmen entwickelt, rasant gewachsen. Wie würdest du das einschätzen? Wie war die Unternehmenskultur am Anfang und wie hat sich das innerhalb der darauffolgenden Jahre verändert?
Also wenn ich über Kultur nachdenke, dann ist das für mich immer die Summe der Werte, Unternehmenswerte, die gelebt werden und die Leute, die diese Werte zum Leben bringen. Das ist so für mich Kultur und das ist eine Konstante, die im besten Falle nie weggeht. Und ich glaube, die Kombination von einem guten Satz von Unternehmenswerten, die wirklich gut verstanden sind, gut interpretiert sind, gut definiert sind, gut eingebettet sind im Unternehmen, in alle Prozesse und nicht nur einfach auf einer Marmortafel am Eingang stehen. Und dann aber auch die Leute Wege gefunden haben, also die Teams Wege gefunden haben, diese Werte in den Kontext von ihrem Team reinzubringen. Ich glaube, das Ergebnis ist dann Kultur. Kultur ist das, was du siehst oder spürst, wenn du in ein Unternehmen reinläufst. Ne? Also wie reden die Leute miteinander? Was für ein Gefühl hat man, wenn man durch das Office läuft? Ne? Kann man dann in Gesichtern erkennen? Da kannst du eigentlich die Kultur erkennen. Ne? Sind die Leute offen, reden die, lächeln die, interagieren die viel? Da kann man sehr, sehr schnell auch erkennen, wie so eine Kultur in einem Unternehmen ist. Und bei SoundCloud war das der Fall, dass eben immer bekannt gewesen ist oder immer respektiert waren als ein Unternehmen, was gut Kultur hat. Natürlich haben wir nicht alles perfekt gemacht, natürlich nicht. Ne? viele Fehler gemacht, viele Dinge auch iterativ auch verbessert. Aber ich glaube, im Grundsatz war es immer so, dass Alex und Eric, die beiden Gründer, das immer als das wichtigste Asset gesehen haben des Unternehmens. Wenn du ein gutes Team hast und eine gute Kultur hast, dann kann sich jede Strategie verändern, dann kann jeder Wettbewerber in den Markt kommen, dann können Leute kommen und gehen. Dann der Kern ist wirklich das Team und die Kultur. Und da haben wir von Anfang an sehr stark investiert, also an Zeit und Energie sehr viel darüber gesprochen auch und das sehr von Alex und Eric auch in die Führung, also es kam wirklich von der Spitze des Unternehmens als wichtig und dann die haben natürlich auch Leute eingestellt. Die ersten 10, 20 Leute waren alles Leute, die kulturell sich engagiert haben und die Kultur geprägt haben und das hat sich durchgezogen bis zum Zeitpunkt, wo ich dann gegangen bin.
Gibt doch noch mal 2, 3 konkrete Beispiele, was ihr genau gemacht habt. Also ihr hattet euer Büro zum Beispiel in der Factory. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Büro immer noch da ist. Mhm. Aber sowas zählt ja zum Beispiel auch dazu. Eine schöne Arbeitsumgebung prägt auch auf die...
Ja, also bei uns war es so, dass ich komme immer wieder auf die Werte zurück. Ne? Bei uns war Offenheit ein Wert. Und Offenheit kannst du in verschiedene Versionen oder in verschiedene Richtungen interpretieren. Zum Ersten war das... dass wir eine offene Plattform bauen wollten. Also die sollte zugänglich sein für alle Musiker der ganzen Welt. Im Gegensatz zu Spotify oder andere Streaming-Dienste ist das schwieriger, da reinzukommen. Also unser Anspruch war immer, offen wie möglich zu sein. Das andere ist ein Mindset, Offenheit als Mindset. Also was ich eben schon meinte mit Führungskräften, also bin ich eine offene Führungskraft? Bin ich transparent? Bin ich authentisch? Also ist das, was du siehst, bin ich das auch wirklich? Oder spiele ich verschiedene Rollen? Habe ich verschiedene Masken an? Also Offenheit war super wichtig als Mindset. Kann ich mit Feedback umgehen? Ne? Sehe ich das als Geschenk oder sehe ich das als Angriff? Solche Themen waren dann wichtig. Und dann aber auch Kommunikation. Also wie wird Information in einem rapide sich entwickelten Unternehmen, wie wird mit Information umgegangen? Merkt man, dass Leute eher horden, Information horden oder nicht offen teilen, nicht proaktiv teilen? Wenn man einer Führungskraft eine Frage stellt, die ein bisschen unkomfortabel ist, kriege ich darauf eine offene Antwort? Solche Themen waren wichtig. Also ich fand es immer wichtig, dann die Werte wie Offenheit zum Beispiel wirklich konkret zu übersetzen. Und hier die Übersetzung, die ich gerade gemacht habe, sind in 3 verschiedene Bereiche, gehen in 3 verschiedene Richtungen. Im Office, was du angesprochen hast, ist es dann so, wie kann man den Wert offen, wie kann man den in einer Immobilie umsetzen? Mhm. Dann haben wir gesagt, wir möchten offene Bereiche haben, wo Leute zusammenkommen. Also ohne dann zum Beispiel, es gibt nur ein Ort, wo es Essen und Trinken gibt. Damit alle in denselben Ort immer kommen und dadurch die Leute kollidieren und anfangen, sich auszutauschen. Und alle Meetingräume haben offene, also haben einfach sind verglast. Also du siehst, es wird auch kein Milchglas genutzt. So, ne? Also du siehst wirklich, wenn du ins Office reisen gehst, siehst du alles. Und dadurch entwickelt sich auch so ein Grundvertrauen auch so, ne? Dass man das, was man, wenn man Dinge sieht, wenn die sichtbar sind, dann vertraut man denen auch eher. So, wenn Dinge abgeschottet werden, dann fragt man sich immer, was geht denn da hinter diesen Türen ab? So, ne? Das hier zum Beispiel.
Mhm. Vorhin hast du gesagt, dass dir persönliche Weiterentwicklung sehr wichtig ist. Wie schätzt du deine persönliche Entwicklung während der Zeit bei SoundCloud ein?
Ja, also da kann man immer mehr machen. Ne? und da bin ich auch selbst so, meine Schwäche ist also ungeduldig zu sein und schneller Dinge umsetzen zu wollen. Ja. Und also im Makro, ne, also auf lange Sicht, was mein Leben betrifft, bin ich sehr geduldig, aber im Mikro bin ich sehr ungeduldig. Und das sind bei SoundCloud war es zum Beispiel, oder in der Zeit bei SoundCloud war es so, dass wir in Dinge investiert haben wie MBTI, ne, also Myers-Briggs Type Indicator, also Persönlichkeitstests, Konflikttest, also wie gehe ich mit Konflikten um oder was ist meine Präferenz, wenn ein Konflikt in einem Konflikt steht. Und das hat mich richtig begeistert, ne, also selbst über mich Dinge zu erfahren, die ich nicht wusste. So eine Blackbox ist, die man dann aufbricht und dann so kleine Schätzchen drin hat, ne, und sagt, wow, okay, da ist was, entweder die Stärken zu erkennen und die auszuweiten, sich den Schwächen bewusst zu werden und zu sehen, wie man mit denen umgeht, ne? ohne jetzt wirklich die als negatives Ding zu sehen, sondern wie kann man die positiv nutzen. Ne? Also zum Beispiel, dass man auch offen über Schwächen sprechen kann, ne? Was ja im Teamumfeld super ist, wenn du eine Führungskraft hast, die sich dessen bewusst ist, was deren Schwächen ist und das ausspricht, ist ja auch, schafft ja auch so ein Grundvertrauen im Team. Absolut. Also das sind so Dinge, die ich super fand. Dann auf privater Seite war es dann eher so, dass ich mich so auch so Dinge dann begeistert haben wie das Enneagram. Das ist quasi so eine eher spirituelle Version eines Persönlichkeitstests. Da wird man in 8 oder 9 Typen eingegliedert und das fand ich auch super. Also diese Tests, wir werden nicht gerne in Schubladen gesetzt und so, und das verstehe ich auch. Und das ist natürlich nicht eine Blaupause von dem, was du bist, aber es gibt dir wirklich einen Richtwert, einen Rahmen, über den du dann sprechen kannst, über dich selbst und auch in Bezug zu anderen, ne? Dass man sagen kann, ach so, du präferierst, also du definierst dich eher so als Introvert, eine introvertierte Person. Jetzt verstehe ich auch, dass du erstmal nachdenken musst, wenn du im Meeting sitzt und nicht sofort, so wie ich, das so raushaue, dass du erstmal auch den Zeit und den Raum brauchst, genau, nachzudenken. Und als Führungskraft super wichtig ist, dir diesen Raum zu geben. Ne? Und nicht, wenn ich als extrovertierte Führungsperson dann einfach da durchbulldozern, sondern dir den Raum geben zu sagen, okay, ich habe dich erkannt, ich sehe dich, wie du bist, ich sehe, dass du am besten funktionierst, wenn man dir diese 20 Sekunden gibt, nachzudenken. Und dann, wenn du was sagst, dann haut das meistens die Leute, die extrovertiert sind, vollkommen aus dem Wasser. Mhm.
Ja, ich finde das auch total spannend, weil es ja schon stimmt, was dann letztendlich bei den Tests auch rauskommt, was man für ein Persönlichkeitstyp ist. Herausforderung ist eben wieder, genau die Teams dann so zu besetzen oder die verschiedenen Typen so miteinander interagieren zu lassen.
Ja, und das ist ja auch eine Riesenkompetenz, die ich, glaube ich, jetzt auch mit dem Thema Diversity and Inclusion, eine Vielfalt und Inklusion, die super wichtig werden, weil gibt's natürlich auf der Oberfläche sehr viel Debatte jetzt um die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, super wichtig. Und dann siehst du aber auch, wenn du das jetzt aber als Führungskraft in den Kontext von deinem Team nimmst und Vielfalt denkst, dann ist es nicht nur eine Repräsentierung von Geschlechtern, sondern ist zu sehen, was sind die Kompetenzen, die ich im Team habe, die Fähigkeiten, die Stärken, die Schwächen, also wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, was ist denn die Kehrseite davon? Was sind die Schwächen, die Stärken, die mir und die Kompetenzen, die Expertisen, die Perspektiven, die Sichtweisen in dem Team, die mir fehlen? Und nicht nur nach Kompetenzen so, okay, wer ist die Person, die Arbeit leisten kann, ne, den Beitrag leisten kann, sondern wie kann ich mein Team als Ganzes stärken, indem ich komplementäre Fähigkeiten reinnehme ins Team und das bewusst mache, ne, und das Team nicht nur für den Moment optimiere, sondern im besten Falle dann für die nächsten 2-3 Jahre. Und das ist, glaube ich, was ich noch eine Schwäche sehe bei Führung heute, ist, dass zu wenig über diese komplementären Kompetenzen gesprochen wird oder Vielfalt auch als Chance zu sehen, das Team einfach generell über langfristig stark aufzustellen.
Ja. Lass uns jetzt gern mal über das sprechen, was du momentan aktuell machst. Und zwar bist du ja Host vom Podcast Role Models, ist aber gleichzeitig auch ein Eventformat. Und ich glaube, die Events gibt es schon länger als den Podcast an sich. Mit wem machst du das zusammen? Warum macht ihr das und was wollt ihr damit bezwecken?
Ja, Role Models ist eine Eventreihe, die haben wir vor ziemlich genau 3 Jahren gestartet. Und meine Mitgründerin und gute Freundin Isabel Sonnenfeld, die war damals erste Mitarbeiterin bei Twitter in Deutschland, leitet jetzt das News Lab bei Google für den deutschsprachigen Raum. Und Isa und ich haben uns immer wieder getroffen, ne, so am Wochenende, und haben zusammen gefrühstückt und haben über die Themen gesprochen, die uns so bewegen in unseren Unternehmen. Und bei uns war das beides so, dass wir, also ich bei SoundCloud, wir sehr stark, sehr früh in Diversity und Inclusion Initiativen investiert haben. Also da wurden die Mitarbeitergruppen zu verschiedensten Themen, zum Beispiel mehr Frauen in Führungspositionen oder mehr Frauen in der Softwareentwicklung haben wir diese Gruppen sehr stark unterstützt. Und als Führungskraft ich natürlich auch eine Verantwortung zu lernen von diesen Gruppen. Was sind denn die Probleme, ne, die wir da haben? Wie kann man Maßnahmen implementieren, um das zu verbessern? Und wie kann man die budgetär und mit Zeitbudgets unterstützen? Und in diesen Unterhaltungen haben wir immer wieder gehört, dass ein Teilproblem von dem Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern in der Repräsentation in den Unternehmen haben, ist, dass es einen Mangel an sichtbaren Rollenmodellen gibt, weiblichen Rollenmodellen gibt. Und dass wir als Tech-Industrie haben ja dieses Problem. Ich glaube, die Zahlen sind so 70-30 global in der Industrie. Und dann je nach Unternehmen, je nach Unternehmensgröße wird's nach und je nach Level im Unternehmen wird's natürlich kann's natürlich noch schlimmer sein. Und wir haben uns dann gedacht, ja, wie hören wir auf, darüber einfach nur zu reden und wie können wir einen Beitrag leisten? Und haben dann ich wollte immer bei SoundCloud eine Eventreihe bauen und die Community reinholen, der Community auch was zurückgeben. Isa wollte sich in diesem Bereich auch viel mehr engagieren und sind dann auf die Idee gekommen zu sagen, ey, was können wir denn neben unseren Vollzeitjobs machen? Lass uns eine Eventreihe starten. Wir kennen viele tolle Frauen in unserem Umfeld. Lass uns die einfach fragen, ob die Lust haben, ihre Geschichte zu erzählen. Und dadurch Rollenmodelle sichtbarer zu machen. Wir haben das gestartet, haben gesagt, wir machen das jetzt 3 Monate. Gucken als Experiment, wie das läuft. Wir wollen nicht mehr darüber einfach nur labern. Wir möchten auch was machen. Dann haben wir es gemacht. Innerhalb von 1 Monat standen die 3 Monate dann und haben das durchgeführt. Alle Events waren direkt ausverkauft. Und der Feedback der Community war super. Nicht nur, dass das Format besteht, sondern auch die Atmosphäre, die wir geschaffen haben in dem Format. Und das war uns jetzt so rückblickend, hat uns das überrascht. Wir stellen nicht unbedingt den Titel oder das Unternehmen in den Vordergrund, sondern vielmehr die Person und wollen wirklich in der Tiefe verstehen, wer du als Person bist, wie dein Werdegang ist, wie du über Karriere nachdenkst, was die großen Entscheidungsmomente waren, wie du mit Herausforderungen umgehst, welche Fähigkeiten du dir angeeignet hast, wie man die Dinge sich aneignet, wer deine Rollenmodelle sind, und haben dadurch eine sehr offene und persönliche, oft super persönliche Atmosphäre geschaffen. Und wir machen das, also ich mache das, weil ich finde, dass Männer Teil der Konversation sein müssen. Ich glaube, wenn wir wirklich Veränderung schaffen wollen, dann passiert das nur, wenn wir das gemeinsam im Dialog machen und Empathie füreinander haben und sich gegenseitig zuzuhören, ohne zu reagieren, ohne argumentieren, einfach nur Neugierde zu zeigen und zu sagen, okay, das sind die Themen, die wir verbessern müssen. Und wir haben jetzt nicht alle Lösungen, aber wir haben auf jeden Fall, nehmen wir uns die Zeit, zuzuhören.
Ich habe es ja bisher leider echt noch nicht geschafft, mal vorbeizukommen auf eine Veranstaltung von euch. Aber für das nächste Mal ist, glaube ich, jetzt in 2, 3 Wochen.
30. Mai, Heidi Stopper, ehemals genau. Personalvorstand bei ProSiebenSat.1 Media AG und jetzt Top-Management-Coach und Beraterin. Also,
ja, super. Das Ticket habe ich schon bestellt.
Ja, super.
Also ich werde da sein.
Sehr gut.
Ja, genau. Und daneben bist du ja auch noch Advisor für Startups. Meine Frage ist, was reizt dich jetzt so am Unternehmertum? Also warum sagst du, du hast Lust, was Eigenes auf die Beine zu stellen, willst nicht mehr angestellt sein, sondern eben das verwirklichen, worauf du Lust hast? Erzähl noch mal ein bisschen mehr, warum du dich dafür entscheidest.
Ja, also ich bin seit einem Jahr beratend unterwegs. Also ich würde so nicht mal so Unternehmertum jetzt erstmal sagen, sondern eher frei beratend und das auch eher so ein bisschen aus Spontanität auch gekommen ist, dass ich mir erstmal Freiraum schaffen wollte nach 8 Jahren SoundCloud und rausfinden, was möchte ich denn überhaupt? Also möchte ich was gründen? Möchte ich nochmal in ein Early-Stage-Startup rein? Möchte ich in ein großes Unternehmen rein? Und die Antwort dazu hatte ich nicht so sofort parat. Und deswegen ist dieses Beratungsmodell ganz gut gewesen, weil ich trotzdem meinen Erfahrungsschatz weitertragen kann in einer konkreten Form, die da auch Mehrwert schafft für Junge. Und so als Lifestyle ist es total super. Und es gibt mir die Möglichkeit, in so viele verschiedene Kontexte reinzugehen, also von wirklich super Early Stage, zwei Gründern zu helfen, wie man Investment Pitch macht, bis hin zu einem Unternehmen, was die erste Finanzierungsrunde hat und wo es darum geht, Werte zu entwickeln, die einzubetten ins Unternehmen, eine Vision, Mission und Zweck des Unternehmens zu definieren, wie man die Kultur dann zum Leben bringt, bis hin zu mehr skalierenden Unternehmen, wo es darum geht, wie kann man Kultur vom Impliziten eher ins Explizite bringen und Dinge konkreter gestalten, also wirklich definieren und Veränderung schaffen, ne? Wie kann man die in die richtige Richtung tippen? Und welche Rolle haben da Führungskräfte drin, das zu tun? Und dann bis hin zu großen Unternehmen, die mitten in der Transformation sind, ja, ob das Banken sind oder große Konzerne, wo alles runterkommt auf Kultur, Menschen, Werte, Führung und Kommunikation. Und das sind Dinge, die mich jetzt so sehr begeistern und mir so einen Blickwinkel in die Welt geben, den ich so bei SoundCloud nicht hatte, weil ich natürlich 8 Jahre in einem Kontext war. Und deswegen macht mir das eine Riesenfreude, gerade mit diesen verschiedensten Unternehmen und Menschen zusammenzuarbeiten. Also ein Tag kann 4, 5 verschiedene Themen beinhalten, was super aufregend ist.
Vielleicht nochmal Stichwort Sicherheit. Spielt das eine Rolle für dich?
Das lerne ich gerade noch. Ich dachte, also ich glaube, generell war das nie wirklich ein Thema für mich. Also ich glaube, ich bin nicht jemand, der so 5 oder 10 Jahrespläne hat, sondern ich verbrauche mehr Energie und Aufmerksamkeit für zu definieren oder zu verstehen, dass was ich jetzt gerade im Moment mache, mich wirklich erfüllt und glücklich macht. Und bin immer meinem Bauchgefühl so gefolgt. Und das war in den 3, 4, 5 großen entscheidenden Momenten in meinem Leben auch, bin ich immer gut damit gewesen, diesem Bauchgefühl zu folgen. Und es ist natürlich eine andere Art, jetzt zu arbeiten. Ne? Also wenn du 8 Jahre lang oder dann mit den Hopnox-Jahren dann fast 10 Jahre im Startup in festen Unternehmen warst und einen festen Job hattest und auch über die Evolution der Entwicklung des Unternehmens auch dein Gehalt auch angestiegen ist, ne? Das ist natürlich eine andere Form, jetzt umzugehen. Und ich glaube, ich versuche zu lernen, wie man mit dieser Unsicherheit spielen kann. Also, weil die schafft ja auch was, ne? Die kreiert eine Reibung, die motiviert, die hilft zu fokussieren. Und deswegen an guten Tagen nehme ich es als total gute Herausforderung. Und an schlechten Tagen natürlich wacht man manchmal auf und denkt so, was mache ich denn da eigentlich?
Ja. Ich hatte noch eine abschließende Frage, die geht eher in eine persönliche Richtung. Habe ich mir auch abgeguckt von einem anderen Podcast. Du hast gerade schon ein bisschen angerissen, was du gerade lernst. Vielleicht kannst du noch ein anderes Beispiel geben. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Kannst du gerne kurz darüber nachdenken?
Also das mit der Sicherheit und Unsicherheit ist auf jeden Fall eine Sache. Ich glaube, die andere Sache, die ich eben schon erwähnt habe, ist, wie kann ich meine Ungeduld besser in den Griff bekommen?
Hast du da schon Ideen?
Ich bin ein Riesenfan von Morning Pages. Das ist eigentlich als Kreativübung aus einem Buch entstanden oder ein Buch genommen von Julia Cameron. Die hat The Artist's Way geschrieben, wo sie Künstlern simple Übungen gibt, durch so Kreativblocks durchzubrechen. Und Morning Pages ist das Konzept, dass du das Erste, was du morgens machst, ist einfach 3 Seiten schreiben. Also nicht wirklich Tagebuch, ne? Also es gibt kein konkretes Format, sondern eher das, was dir in den Sinn kommt. Und das habe ich jetzt in verschiedensten Phasen meines Lebens immer wieder neu. Manchmal höre ich auch damit auf und dann fange ich wieder damit an.
3 Seiten ist ja schon relativ viel.
Bitte?
3 Seiten.
3 Seiten
ist viel.
Ja, ich schaffe auch nicht immer 3 Seiten. Aber der Punkt ist oder was ich gelernt habe, ist, dass das ist meine Therapie. Mhm. Ne? Mit dem Laufen sind das so meine zwei selbsttherapeutischen Maßnahmen. Ja. Und was ich gelernt habe damit, ist, dass, weil ich bin zu sehr bauchgetrieben, aber auch sehr verkopft. Ne? Also es passiert super viel in meinem Kopf. Und sobald ich das aus meinem Kopf auf Papier bringe, dann ist das raus. Dann ist das nicht mehr in meinem Kopf. Dann habe ich den Raum freigegeben. Und das sind dann so Sachen wie so Durchbrüche haben oder durch diese Unsicherheiten in diesem Moment so, Mist, wo kommt das Geld her? Zu sagen, ich verschaffe mich, ich lasse das Gefühl nicht den Tag einnehmen, sondern ich sofort aufs Papier und ich weiß, dass alles gut wird. Ich weiß, dass sich alles fügen wird. Ich weiß das einfach. Und sobald es auf Papier ist, dann ist der Tag frei. Ne? Dann ist der Tag offen und das ist kein Thema mehr. Also und ein bisschen diese Ungeduld kann ich damit auch aus meinem Kopf raus aufs Papier bringen. Und sobald es auf Papier ist, ist es, dann liegt das halt da, dann liest du das mal durch und denkst, ja, so schlimm ist es ja gar nicht.
Genau. Sehr schön. Vielen Dank, David.
Ja, danke dir.
Wirklich sehr interessante Gespräch mit dir. Danke, dass du die Zeit gefunden hast.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen und wenn Sie uns Feedback geben wollen, dann gerne unter der E-Mail-Adresse podcast@hi.co. Hi mit HY geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.